Drei Politiktheoretiker im Vergleich. Es gibt Veränderungen der politischen Ordnung, der innerstaatlichen wie der zwischenstaatlichen, die sich so langsam und unauffällig vollziehen, dass sie von den Zeitgenossen weithin unbemerkt bleiben. Erst im Nachhinein wird festgestellt, dass sich im Verlauf der zurückliegenden Jahre oder Jahrzehnte etwas Grundlegendes verändert hat. Es ist dann Sache der Historiker, das Wie und Wann der Veränderung mitsamt Ursachen und Folgen herauszufinden. Die Beschäftigung mit den Veränderungen ist in diesem Fall eine retrospektive Angelegenheit, die in großer Ruhe und Gelassenheit erfolgt. Somit nichts, was die Zeitgenossen in Unruhe und Aufregung versetzen würde. Und auch die Nachgeborenen nehmen mit Interesse zur Kenntnis, wie sich die Welt zwischenzeitlich doch gewandelt hat. Daneben gibt es aber auch disruptive Prozesse und tiefgreifende Umbrüche, denen die Zeitgenossen ratlos und erschüttert gegenüberstehen. Solche Veränderungen werden von ihnen als Zusammenbruch und radikaler Ordnungsverlust wahrgenommen, als das Ende einer Welt, mit der sie vertraut waren und zu der sie Vertrauen hatten. Derartige Umbrüche führen zu Orientierungslosigkeit bei den einen, während andere darin den Anbruch einer neuen Zeit mit neuen Werten, Normen und Machtverhältnissen sehen, etwas, das von ihnen begrüßt, wenn nicht gar gefeiert wird. Das lässt sich am Zerfall imperialer Systeme beobachten, beispielsweise am Ende des Ersten Weltkriegs, als die einen daran gingen, die ihnen zugefallene politische Selbstständigkeit zu festigen und auszubauen, während andere darüber nachdachten, wie sie die zerstörte Ordnung restaurieren könnten und welche Anstrengungen dafür erforderlich seien. Solche entgegengesetzten Deutungen eines Umbruchs mitsamt der daraus erwachsenden Formierung politischer Gruppierungen sind häufig der Auftakt zu ineinander verschränkten und kaum voneinander zu trennenden Bürger- und Staatenkriegen, wie das im Gefolge der Französischen Revolution der Fall war, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg in Mittel- und Osteuropa. Die kontroverse Deutung des Umbruchs und die mit ihm verbundenen gegensätzlichen Interessen münden dann in einen politischen Konflikt, der oft mit entfesselter Gewalt ausgetragen wird. Es gibt freilich auch Umbrüche, bei denen das Neue nicht sogleich erkennbar ist und sich demgemäß auch keine politische Partei bildet, die es gezielt unterstützt. Gleichzeitig besteht aber auch wenig Aussicht, die gerade zusammengebrochene Ordnung wiederherzustellen, so dass sich auch keine Unterstützergruppen der Restauration formieren, sei es, weil die Veränderung noch nicht nach der Vorgabe von alt und neu gedeutet worden ist, sei es, weil die Wiederherstellung der vormaligen Ordnung als aussichtslos erscheint. Das sind dann Konstellationen, in denen die Deutung des Geschehens durch Intellektuelle und Politiktheoretiker an die Stelle der Richtungskämpfe und Kriege tritt. In der Bevölkerung herrschen währenddessen Unsicherheit und Ratlosigkeit vor, sodass der Deutungsarbeit der Intellektuellen die Aufgabe zufällt, durch die verstehende Beschreibung des Umbruchs etwas Klarheit in das Ungewisse zu bringen. Solche Theoretiker sind im Hinblick auf die gegenwärtigen Konstellationen von Interesse, haben sie sich doch mit Anforderungen befasst, wie sie auch nach dem Ende der bipolaren Weltordnung und der Erosion der anschließenden Eine-Welt-Vorstellung die politischen Konstellationen bestimmen. Man kann das an der Fülle der Publikationen sehen, die im Titel den Verlust der Weltordnung annoncieren, ohne sagen zu können, wie und wo sich Neues entwickelt. Was wir bei den besagten Theoretikern antreffen, ist das ideengeschichtliche Arsenal, das von der politischen Theorie genutzt werden kann, um in Auseinandersetzung mit früheren Bearbeitungen ähnlicher Probleme Antworten auf die gegenwärtigen Herausforderungen zu suchen und zu finden. Drei Autoren werden dazu herangezogen. Der antike Historiker Thukydides, der die zahlreichen Kriege seiner Zeit und den am Ende erfolgten Zusammenbruch des athenischen Seereichs zu einem einzigen großen Krieg, dem Krieg zwischen den Athenern und den Lakedämoniern, zusammengeschrieben hat. Der Politiker und Politikberater Niccolo Machiavelli, der die römische Geschichte des Titus Livius als Reflexionsfolie für das Verständnis seiner eigenen Zeit genutzt hat, als der große Kampf zwischen Spanien und Frankreich um die europäische Hegemonie auf italienischem Boden ausgetragen wurde. Aus der Zusammenschau von antiker Geschichte und den Entwicklungen zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwickelte er eine Reihe von Vorschlägen, wie man der politisch-militärischen Herausforderung seiner Epoche Herr werden könne. Und schließlich der preußische General und Militärtheoretiker Karl von Clausewitz, der in seinem Werk »Vom Kriege« die politischen wie militärischen Umbrüche im Gefolge der Französischen Revolution von den Napoleonischen Kriegen bis zu den Befreiungskriegen analysiert und daraus Hinweise für die Kriegführung der Zukunft mitsamt ihren politischen Rahmenbedingungen zu gewinnen versucht hat. Alle drei verbindet der Umstand, dass ihre Arbeiten durch Kriege veranlasst wurden, in denen eine Weltordnung zusammenbrach, auf die man sich verlassen zu können geglaubt hatte. Alle drei analysierten diese Entwicklungen freilich nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern waren als politisch-militärische Akteure unmittelbar in sie verwickelt. Thukydides als athenischer Stratege, der ein amphibisches Unternehmen zum Entsatz des belagerten Amphipolis kommandierte, jedoch zu spät kam, um die Kapitulation der Stadt vor dem spartanischen Kriegshelden Brasidas zu verhindern und deswegen durch Beschluss der athenischen Volksversammlung aus seiner Heimatstadt verbannt und in der Folge zum Historiker des Krieges wurde, Machiavelli, der als Sekretär der zweiten Kanzlei von Florenz eine im florentinischen Herrschaftsgebiet rekrutierte Miliz aufstellte, in der er eine Alternative zur sonst üblichen Anwerbung von Söldnertruppen sah, diese Miliz versagte jedoch im Jahre 1512 bei der Verteidigung der Stadt Prato, was zum Zusammenbruch der Florentiner Republik und damit zur Entfernung Machiavellis aus allen politischen Ämtern führte. Und Clausewitz, der die verheerende Niederlage der preußischen Armee bei Jena und Auerstedt als Soldat miterlebte, danach sich im Büro Scharnhorsts mit der Reorganisation des preußischen Militärs befasste, 1812 wegen des von König Friedrich Wilhelm III. Eingegangenen Bündnisses mit Napoleon in russische Dienste überwechselte und nach seiner Rückkehr in die Dienste Preußens vom Hof mit Misstrauen beobachtet wurde, was seiner weiteren Karriere abträglich war. Es ist nicht nur ihr Wirken, das die drei miteinander verbindet, sondern auch die intellektuelle Unerbittlichkeit bei der Suche nach dem richtigen Verständnis der Lage. So hat Thukydides seine Darstellung des Krieges nach dem Zusammenbruch der athenischen Thalassokratie noch einmal überarbeitet und dabei eine grundlegend andere Sicht auf die Ereignisse entwickelt, als er sie zuvor vertreten hatte. Diese Revision konnte er jedoch nicht bis zu seinem Tod abschließen, weshalb im Peloponnesischen Krieg zwei Sichtweisen auf den Krieg nebeneinander stehen, die von der Forschung erkannt und gegeneinander konturiert worden sind. In der ursprünglichen Fassung ging Thukydides nämlich davon aus, der Krieg Athens gegen Sparta sei nach 10 Jahren mit dem Nikias-Frieden zu Ende gegangen. In seiner späteren Version sah er diesen Frieden nur als zeitweilige Unterbrechung eines sich über 27 Jahre hinziehenden großen Krieges an und verband drei Kriege, den Archidamischen und den Dekeläischen Krieg mitsamt der Sizilischen Expedition bzw. dem Ionischen Krieg, zu einem einzigen. Das In-Eins-Setzen erschwert das Verständnis des thukydideischen Werkes. Es steht paradigmatisch für die Probleme, die der Analytiker eines noch im Fluss befindlichen Geschehens hat. Erst im analysierenden Schreiben wird erkennbar, worin das Ergebnis besteht und wohin es geführt hat. Immerhin ist Thukydides Zusammenschreibung zum Vorbild für spätere Kriegsanalysen geworden, wie etwa die Zusammenfassung von mehreren Kriegen mit unterschiedlichen Schauplätzen und verschiedenen Akteuren zum Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 oder auch bei dem nicht unbedingt erfolgreichen Versuch, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg zu einem weiteren Dreißigjährigen Krieg zu verbinden. Dieses Überarbeiten und Revidieren findet sich in ähnlicher Weise auch in Clausewitz' Buch »Vom Kriege«, einem Werk, an dem Clausewitz mehr als ein Jahrzehnt arbeitete, das er nicht selbst veröffentlichte, sondern von dem er wollte, dass seine Frau dies nach seinem Tod tun solle. Marie von Clausewitz verweist auf ein dem Konvolut beigefügtes Schreiben ihres Mannes, in dem dieser festhält, welche Teile der Ausarbeitung seiner Sicht zufolge fertiggestellt sind und welche noch der Bearbeitung bedürfen. Aus dieser Nachricht geht hervor, dass Clausewitz eigentlich nur den ersten Teil des ersten Buches als vollendet angesehen hat. Davon ausgehend hat der französische Soziologe und Ideenhistoriker Raymond Aron Clausewitz' Überlegungen rekonstruiert und eine neue Etappe im Clausewitz-Verständnis eingeleitet. Damit ist, vorerst jedenfalls, eine Reihe von Kontroversen über die Clausewitz'sche Theorie zum Abschluss gelangt. Machiavelli wiederum, der dritte in dieser Reihe, hat seine für die hier verfolgte Fragestellung einschlägigen Texte zwar alle abgeschlossen, wenngleich sie erst nach seinem Tod gedruckt wurden, aber die Umbrüche der politischen Verhältnisse in Italien und die Veränderungen in den europäischen Macht- und Einflusskonstellationen waren bei Machiavellis Tod keineswegs an ihr Ende gekommen. Deswegen musste manches offen bleiben, und von einem späteren Zeitpunkt aus ist festzuhalten, dass einige von Machiavellis Ratschlägen fehlgingen bzw. nicht zu dem erhofften Ergebnis führten. Auch ist manches von dem, was er meinte, vorhersagen zu können, so nicht eingetreten. Das ändert indes nichts daran, dass es sich bei den Arbeiten der drei Autoren um Werke handelt, die in der Geschichte des politischen Denkens immer wieder aufgegriffen wurden, um die je zeitgenössischen Entwicklungen im Lichte ihrer Analysen zu begreifen und mit Blick auf die in ihnen formulierten Anforderungen handlungsfähig zu sein. Allesamt sind es Analysen zum disruptiven Wandel einer Weltordnung. Gemeinsam ist den dreien weiterhin, dass sie ihre Deutung der Umbrüche in einem politisch kontroversen Umfeld entwickelten. Der aus der Verbannung nach Athen zurückgekehrte Thukydides etwa in scharfer Absetzung gegen all jene, die nach dem verlorenen Krieg und dem Zusammenbruch der attischen Thalassokratie der Auffassung waren, der von Perikles verfolgte Kriegskurs sei grundsätzlich falsch gewesen und man hätte besser daran getan, den Forderungen der Lakedämonier rechtzeitig nachzukommen und dabei auch die strikte Kontrolle über die Bündnerstädte und die ägäische Inselwelt aufzugeben, anstatt in einen Entscheidungskampf der beiden Hegemonialen Systeme einzutreten. Damit eng verbunden war die Frage, ob die Entwicklung der radikalen Demokratie, wie sie in Athen erfolgt ist, der richtige politische Weg war oder ob man nicht besser daran getan hätte, oligarchische Elemente in die eigene politische Ordnung aufzunehmen, um den verfassungspolitischen Gegensatz zu Sparta abzumildern und die Vermischung von Hegemonial- und Bürgerkrieg in Griechenland zu vermeiden. Diese Position wurde nach 404 vor Christus von den Lakonisten in Athen vertreten, wie man jene nannte, die eine pro-spartanische Sicht vertraten. Gegen sie ist die Rede auf die Gefallenen des ersten Kriegsjahres gerichtet, die Thukydides dem von ihm bewunderten Perikles, dem für die Kriegspolitik der Stadt Verantwortlichen, in den Mund gelegt hat. Thukydides Darstellung des Krieges ist eine Apologie der Politik des Perikles, nicht nur im Hinblick auf die von diesem vertretene Politik der strategischen Defensive, in der eine umfassende Offensivoperation wie die sizilische Expedition nicht vorgesehen war. Der Angriff auf Sizilien stellt bei Thukydides den eigentlichen Umschlagpunkt des Krieges dar, sondern auch im Hinblick auf den nur in der athenischen Demokratie möglichen Typus von Individualität, gegen den die Vertreter Spartas sich in der thukydideischen Darstellung als standesgebundene Traditionalisten und Männer von geringer Kreativität und Entschlusskraft ausnehmen. Auch Machiavelli hat seine Sicht der Lage von Florenz und Italien kontrovers zum damals dominierenden humanistischen Diskurs vertreten, wobei der sich in zwei Strängen entwickelt hatte. Erstens gemäß der Vorstellung, dass die Vita Contemplativa, ein der Betrachtung der Welt und des eigenen Lebens gewidmetes Denken, bei dem das Engagement für die Stadt keine herausgehobene Rolle spielte, der Vita Activa vorzuziehen sei, wie die Neoplatoniker der Florentiner Akademie behaupteten, und zweitens in der Idee, dass Florenz in Anbetracht seiner kulturellen Blüte ein neues Rom sei, das sich durchaus mit dem alten Rom messen könne. Letzteres war der Strang des Florentiner Bürgerhumanismus in seiner stolzen und selbstzufriedenen Form. Dagegen machte Machiavelli eine gleichermaßen politikzentrierte wie imperativ-aktivistische Perspektive stark. Die Beschäftigung mit Kultur und Geschichte durfte sich nicht in der bloßen Kontemplation erschöpfen, sondern hatte wesentlich den Zweck, sich mit den Herausforderungen des bürgerschaftlichen Lebens und der Politik zu befassen. Und es war umso mehr erforderlich, als die politische Entwicklung von Florenz keineswegs dem römischen Vorbild gefolgt war, wo die Konflikte zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen die innere Stabilität der Stadt und ihre Expansionsfähigkeit nach außen gefördert hatten, wie Machiavelli meint. In Florenz hätten diese Auseinandersetzungen hingegen zu ständigen Verfassungswechseln und politischen Spaltungen geführt, was die Stadt geschwächt und ihre Machtposition in Italien untergraben habe. Machiavellis Schriften sind ein fortgesetzter Angriff auf die Saturiertheit des Florentiner Bürgertums und die Politikdistanz seiner humanistischen Intellektuellen, denen er die Bedrohtheit der politischen Ordnung ihrer Stadt und die Gefährdung des friedlichen Lebens vor Augen hält. Schließlich Clausewitz. Als er sich im Frühjahr 1812 dazu entschloss, den Dienst in der preußischen Armee zu quittieren, weil er nicht auf Seiten Napoleons in den Krieg gegen Russland ziehen wollte und stattdessen in russische Dienste überwechselte, um gegen Napoleon zu kämpfen, stand er damit weithin allein. Zwar empfanden viele seiner Offizierskameraden wohl ähnlich, aber nur wenige waren so konsequent wie er. Das Unglück des Vaterlandes, schrieb Clausewitz am 26. April 1812 an seine Frau, hat seinen Gipfel erreicht, denn seine Fürsten sind Sklaven, welche auf Geheiß ihres Herrn, Napoleon, das Schwert gegen sich selbst führen. Die wenigen Formen scheinbarer Selbstständigkeit sind für einen vernünftigen Mann nichts wert. Zitat Ende. 2 Monate vorher hatte er eine Bekenntnisdenkschrift verfasst, in der er seinen Entschluss zum Kampf gegen Napoleon ausführlich begründete. Sie beginnt mit einem Bekenntnis zum bedingungslosen Kampf und ventiliert dann ausführlich die Möglichkeiten militärischen Gegenhandelns. Clausewitz erklärt sich zum Opponenten der in Berlin vorherrschenden Stimmung, wonach Widerstand gegen Napoleon unmöglich sei, weswegen man sich in die von ihm durchgesetzte politische Ordnung Europas fügen müsse. Zitat: Der Meinung, dass man Frankreich widerstehen könne, ist unter uns fast gänzlich verschwunden. Man glaubt also an die Notwendigkeit einer Allianz ohne Bedingungen, einer Unterwerfung auf Gnade und Ungnade, endlich einer Entsagung auf den Vorzug eines eigenen Fürstenhauses. Man gibt diese Gradationen der Übel mit Achselzucken zu und errötet höchstens, indem man die Augen zu Boden schlägt. Dies ist die öffentliche Meinung, mit wenig Ausnahmen. Die Art, sie zu bekennen, ihr nachzuleben, unterscheidet die verschiedenen Stände und in den Ständen die Individuen. Die vornehmen Stände sind die Verderbten, Hof- und Staatsbeamte die Verderbtesten. Zitat Ende. Auch wenn Clausewitz diesen Text nie veröffentlicht und wohl nur an enge Freunde und Vertraute weitergereicht hat, war über ihn als politisch-militärischen Reformer doch genug bekannt, um ihn nach der endgültigen Niederringung Napoleons zusammen mit Gneisenau einer insgeheimen Sympathie für die politischen Ergebnisse der französischen Revolution zu verdächtigen. In Berlin, der mit den Karlsbader Beschlüssen einsetzenden Restauration, bezeichnete man die, die entschieden an den Reformen festhielten und eine vom König in Aussicht gestellte Verfassung forderten, als Jakobiner. In einem Brief an Prinzessin Luise Radziwill, eine Nichte Friedrichs des Großen, hat Gneisenau die politischen Vorstellungen, die er mit Clausewitz teilte, näher erläutert. Es gebe, schrieb er, in Berlin 3 Parteien, die heftigen Liberalen, denen auch die eigentlichen Jakobiner und Revolutionäre beizuzählen seien, aber das seien nicht viele und sie hätten auch keinen Einfluss. Des Weiteren die heftigen Verfolger, deren Vorstellungen noch über die Karlsbader Beschlüsse hinausgingen und die mit Hilfe der Geheimpolizei, also nicht in redlicher Weise, Informationen sammelten und, wenn man sie nur ließe, bald eine spanische Inquisition sich ausbilden würden. Sodann gäbe es die Partei der Besonnenen, treue Anhänger des Königtums, die sich zur konstitutionellen Gestaltung des Staates neigen und befürchten, Preußen folge zu sehr den Vorgaben aus Wien. Zitat: Noch könnte ich ehrwürdig königliche Hoheit eine 4. Partei nennen. Sie ist aber gar zu schwach, denn sie besteht nur aus dem General von Clausewitz und mir. Wir meinen nämlich, dass alle 3 Parteien in vielen Dingen mehr oder weniger Unrecht haben, dass die Ungezogenheit der Ersteren gezüchtigt zu werden verdient, dass die Verfolgungssucht der anderen verabscheuungswürdig sei und dass die Besorgnisse der Dritten übertrieben und diejenigen unter ihnen, die ihre Antagonie und ihre Ehrsucht zum Maßstab ihrer politischen Grundsätze machen, nicht achtungswürdig sind. Zitat Ende. Alle 3 Theoretiker sind somit den je dominierenden Vorstellungen ihrer Zeit nicht gefolgt, sondern entwickelten politische Sichtweisen, die man als Mindermeinungen mit zum Teil oppositionellen Zügen bezeichnen kann. Sie arbeiteten diese Vorstellungen im engeren Freundeskreis aus, hielten sie also nicht geheim, aber trugen sie auch nicht zu Markte oder warben öffentlich dafür, sieht man einmal von ihren Schriften ab, die jedoch erst nach ihrem Tode veröffentlicht wurden. Bei Clausewitz fand diese Kommunikation mit Gneisenau, mit seiner Frau sowie in einigen Berliner Salons statt. Bei Machiavelli waren es der Briefwechsel mit Francesco Vittori und die Orti Oricellari, wo er sich mit jüngeren Angehörigen der Florentiner Gesellschaft traf und sie mit seinen Ideen vertraut machte. Bei Thukydides ist über das kommunikative Umfeld nichts bekannt, aber man wird davon ausgehen können, dass er sich nach seiner Rückkehr aus dem Exil mit Anhängern der perikleischen Politik ausgetauscht hat. Der Blick auf die Veränderung der Weltordnung und die Frage nach den Ursachen dafür ist bei allen dreien also durch eine eigene Deutung der Vorgänge gewonnen worden. Sie haben sich nicht einfach schnell an die Umstände angepasst. Vor allem das macht die Texte der drei als Reflexionsrahmen für die hier erörterten Fragen so ergiebig. Ihr unausgesetztes Bemühen, die großen Umbrüche ihrer Gegenwart besser zu verstehen, sind eine Herausforderung für die gegenwärtig offenen Fragen. Für alle drei gilt, was Thukydides als Zweck seinem Buch vorangestellt hat. Zitat: Zum bloßen Anhören wird vielleicht durch das Fehlen des erzählerischen Elements meine Darstellung weniger erfreulich erscheinen. Wer aber klare Erkenntnis des Vergangenen erstrebt und damit auch des Künftigen, das wieder einmal nach der menschlichen Natur so oder ähnlich eintreten wird, der wird mein Werk für nützlich halten, und das soll mir genügen. Als Besitz für immer, nicht als Glanzstück für einmaliges Hören ist es aufgeschrieben. Zitat Ende. Das gilt als Leitidee des Denkens und Schreibens auch für Machiavelli und Clausewitz.